Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich über alle, die gekommen sind heute Abend. Danke auch für die nette Begrüßung. Tatsächlich mit den Titeln. Ich sage immer, Doktor schützt vor Schwachsinn nicht. Aber es gibt ja überall was zu entdecken und zu tun. Und so, ich habe jetzt meinen LKW-Führerschein gemacht. Jetzt darf ich bei der Feuerwehr fahren. Und das macht richtig Spaß, die großen Lastwagen. Weil ich dachte mir, meckern kann jeder. Aber sich einbringen in die Gesellschaft ist auch wichtig. Und der Herr gibt dann noch, dass man noch Spaß dabei hat. Also es ist gar nicht mal so, dass man jetzt sagen muss, man hat riesen Opfer gebracht. Genau wie mit der Mathematik. Das sind auch Entdeckungen. Ich sage es mal so, man kann mit Physik und Mathematik nicht beweisen, dass es Gott gibt. Aber wenn man sich damit beschäftigt, kommt man auf so manche Sachen, die einem schon nachdenklich werden lassen. Also wie bestimmte Zahlen immer wieder auftauchen in bestimmten Zusammenhängen. Also der Kreis zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle. Und das sind Entdeckungen, die man da macht. Und Theologie, naja, das kommt halt drauf an. Wenn sie von der Bibel herkommt, ist es eine Wissenschaft, eine fröhliche Wissenschaft, wie Karl Barth mal gesagt hat. Wenn sie von der Bibel wegführt, ist sie eigentlich überflüssig. Und so wollen wir uns heute mit der Bibel beziehungsweise mit einem Text aus Lukas 10 ab Vers 38 beschäftigen und ich werde den Text zunächst mal lesen. Als sie, also das sind Jesus und seine Jünger, weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Die hatte eine Schwester, die hieß Maria. Sie setzten sich dem Herrn zu Füßen und hörten seiner Rede zu. Martha aber hatte alle Hände voll zu tun, ihm zu dienen. Und sie trat heran und sagte, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr beantwortete ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist nötig, Maria hat das Bessere erwählt, das soll ihr nicht genommen werden. Ja, Herr, wir danken dir für dein heiliges Evangelium. Und jetzt bitten wir dich, dass wir deine Stimme hören. Denn deine Schafe hören deine Stimme und wir folgen dir und du gibst uns das ewige Leben. Amen. Ja, eines der großen Themen heute, die viele Menschen beschäftigt, ist Stress. Viel Stress hin und her, vor allen Dingen bei denen, die noch so voll im Leben drin stehen. Wie es bei anderen ist, weiß ich nicht, aber ich weiß auch schon, dass Kinder auch schon Terminkalender führen und wie das alles noch einzuordnen ist mit den verschiedenen Terminen. Aber bestimmt sind viele Erwachsene, sie leiden unter dem Stress. Und ich glaube nicht, dass ich was Falsches sage, dass die Begriffe Globalisierung, Digitalisierung und vor allen Dingen Wettbewerbsfähigkeit bei vielen Leuten keine Freude, sondern eher Angst auslösen. Vielleicht gibt es noch so ein paar Energiebolzen, die sagen, toll, Globalisierung, Digitalisierung, Wettbewerbs, wir müssen fit sein für morgen, für den Wettbewerb. Aber ich glaube, die Zahl derer, die da eher negative Gefühle bekommen oder Angstschweiß, die nimmt doch eher zu. Und so sind auch Angststörungen, Depressionen, Burnout-Syndrome heute an der Tagesordnung. Neulich klagte mir ein älterer Mann, mein Enkel, der macht so komische Sachen. Da sag ich, was macht er denn? Der studiert so was Komisches. Ja, was denn? Dann sagt er, studiert Psychologie. Und da habe ich gesagt, naja, ob das komisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich weiß ganz bestimmt, dass der nicht arbeitslos wird. Also da musst du dir keine Sorgen machen. Der wird Arbeit bekommen ohne Ende. Also in der Kurklinik Hohe Mark sind die Termine, da gibt es eine lange Warteliste. Ja? Ja, auch in der Bibel gibt es eine Stressgeschichte, obwohl das jetzt nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Aber es ist hier diese Geschichte, die ich gerade gelesen habe, wo eine Frau, die Martha, eine Menge Stress hat. Martha hat viel zu tun. Wenn Jesus ja nur seine 12 Apostel mitgebracht hat, dann waren immerhin 13 Männer zu Gast. Und ich denke mal, die hatten auch Hunger. 13 Gäste, da gibt es einiges zu tun. Zunächst heißt es einmal, es war eine Frau in dem Dorf mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte ist das eine, man kann sagen, eine stehende Redewendung. Sie nahm ihn auf. Das heißt Jesus aufnehmen. Wir sagen ja auch so, bei Evangelisation hast du Jesus schon aufgenommen. Das hat seinen Ursprung im Lukas-Evangelium in der Apostelgeschichte. Denn Jesus aufnehmen heißt ihn in das Haus und das Leben, in das ganze Leben aufzunehmen, hineinzulassen. Das Aufnehmen, sie nahm ihn auf, heißt gläubig werden. Zum Beispiel Lukas 19, Vers 16, da ist von Zachäus die Rede, einem Betrüger, der Jesus aufnahm, und es heißt in Kapitel 19, Vers 6, er stieg schnell herab, er war nämlich auf einen Baum geklettert, um Jesus zu sehen, und nahm ihn mit Freude auf. Und dann sehen wir, wie Jesus sein Leben verändert hat. Lest die Geschichte nach. In der Apostelgeschichte kommt es einige Male vor. Also Jesus aufnehmen heißt gläubig werden. Und übrigens im Lukas-Evangelium heißt es nicht nur, dass wir Jesus in unser Herz aufnehmen, sondern in unser Haus. Da ist unsere ganze, da ist das Ganze, was mit unseren mit Familien, mit allem, was mit dem Haus zu tun hat, mit darin inbegriffen. Ja? Also ich kann es nicht sagen, ich habe Jesus in mein Herz aufgenommen, aber was in meinem Haus passiert, das ist wieder eine andere Geschichte. Also das ist schon was sehr Umfassendes, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt. Also das müssen wir festhalten, Martha war eine Frau, die Jesus aufgenommen hat. Das wird gleich für die Betrachtung wichtig sein. Ich habe drei Teile. Zunächst einmal, worum es nicht geht in der Geschichte. Zweitens, worum es geht. Und drittens, was das mit uns zu tun hat. Also der erste Teil, worum es in dieser Geschichte nicht geht, ist das, was fast 2000 Jahre Auslegungsgeschichte beinhaltet. Die Auslegungsgeschichte von Martha und Maria geht folgendermaßen: Martha und Maria sind zwei Arten des christlichen Lebens. Das gehört irgendwie zusammen. Also ich kann auch sagen, wie das genannt wurde, im Mittelalter, ja, die Vita Activa, das ist die Martha. Das aktive Leben, das tätige Leben. Im Mittelalter war das der Nähr- und Wehrstand. Das waren die Bauern, die Handwerker, aber auch die Soldaten, die dann in die Heerfolge traten, wenn Krieg war. Und dem wurde gegenübergestellt die Vita Contemplativa. Das Wort Kontemplation heißt so viel wie Versenkung, Meditation. Es ist also der Leerstand, das sind vor allen Dingen die Orden gemeint. Also der Großteil der Christen ist Martha, die arbeiten und schaffen und leisten etwas. Und ein kleiner Teil, der steht höher, der macht etwas Wertvolleres. Maria hat das bessere Teil erwählt. Das ist der Ordensstand. Die Ordensleute, die also im Kloster sind und beten, fasten, Bibel lesen und so weiter. Das ist auch in die evangelische Lehre übergegangen. Es gibt zum Beispiel bei den Methodisten, weiß ich noch, in Nürnberg gibt es ein Martha-Maria-Haus. Und da wird auch das so als sich ergänzend nebeneinander gestellt. Ja, dann heißt es also, einmal das Aktive, einmal das Passive, fliehe die stressige Welt, geh in die Stille, zieh dich zurück aus der Welt zum Gebet, zum Bibellesen und sitze dem Herrn zu Füßen. Aber das ist, glaube ich, zumindest habe ich das, während ich mich jetzt beschäftigt habe mit dem Text, ist, glaube ich, nicht gemeint. Oder ich sage es nochmal ganz anders, es geht nicht um Arbeiten und Faulsein und um die Alternative Arbeiten und Bibel lesen, also ora et labora, ja, bete und arbeite. Darum geht es hier in dieser Geschichte nicht. Es gibt andere Bibeltexte, wo es darum geht. Aber jetzt ist die Frage, worum geht es denn hier eigentlich? Und da ist mir mal aufgefallen, dass bei Lukas viele Geschichten überliefert sind, einige auch nur bei Lukas, wo auch zwei Personen oder zwei Gruppen vorgestellt werden, die sich aber nicht ergänzen, sondern die Gegensätze sind. Zum Beispiel der Zöllner und der Pharisäer. Steht auch bei Lukas im Evangelium. Da kommt ein Pharisäer in den Tempel und er ist so begeistert von sich und wie fromm er ist und wie gut er ist. Und ich danke dir. Und dann sieht er, dass hinten jemand steht, ein Betrüger. Und dann sagt er, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Ich habe die Gebote gehalten, ich war immer bei dir. Und der da hinten, der Zöllner, der sagte nur, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und jetzt sagt Jesus nicht, das sind zwei verschiedene Seiten des christlichen Lebens. Jesus sagt, der, der gesagt hat, sei mir Sünder gnädig, der ging gerechtfertigt in sein Haus, jener aber nicht. Es sind Gegensätze. So sollst du sein, so nicht. Nicht einmal ein bisschen demütig, dann wieder ein bisschen hochmütig, sondern so wie dieser Zöllner. Oder denken wir an Lazarus und den reichen Mann. Das sind auch keine sich ergänzenden Prinzipien. Der reiche Mann, dem geht es gut, das ist auch eigentlich keine Sünde. Aber seine Sünde ist, dass ihm völlig egal ist, was vor seiner Tür passiert. Dass da ein Mann am Verhungern ist. Also nach Lukas kann keiner Christ sein, dem es egal ist, was vor seiner Tür passiert. Das geht nicht zusammen. Ja, und dann kommen der eine wird getragen, der Lazarus in Abrahams Schoß und der andere, wir wissen nicht mal seinen Namen, in die Hölle. Jetzt kann mir keiner erzählen, das ergänzt sich irgendwie. Also ein bisschen Hölle, ein bisschen Himmel. Also das sind Gegensätze, die völlig auseinandergehen. Oder denken wir an die zwei Söhne im Gleichnis von dem verlorenen Sohn oder den verlorenen Söhnen. Da ist der eine, der ist im Haus geblieben, auf den werden wir wahrscheinlich stolz, der war immer da. Und der andere, der hat sein Erbteil einfach verplempert und landete bei den Schweinen. Ich würde sagen, Pech gehabt. Gut, geschieht dir recht. Aber Jesus erzählt dieses Gleichnis ja, um den Pharisäern den Wind aus den Segeln zu nehmen, die gesagt haben, er kümmert sich da um diese ganzen kriminellen Existenzen. Ja, er sagt, ihr, weil ihr so anständig seid, braucht keinen Arzt. Ich bin gekommen für die Kranken. Es sind Gegensatzgeschichten. Man könnte noch einige weitere anfügen. Aber warum soll dann Martha und Maria nicht auch eine Gegensatzgeschichte sein? Einer wird getadelt, der andere wird gelobt. Und hier in der Geschichte ist es genauso. Martha wird getadelt, sie wird zurechtgewiesen und Maria wird gelobt. Jesus sagt nicht, ihr sollt manchmal Martha sein und manchmal Maria. Er weist Martha zurecht. Warum eigentlich? Was hat sie eigentlich falsch gemacht? Warum stellt sie Jesus hier gerade nicht als Vorbild dar? Es ist doch wichtig, die Gäste zu bedienen. Wenn keiner die Arbeit macht, bleiben die doch hungrig. Wir können das auch mal hier auf die Gemeinde übertragen. Es ist doch wichtig, dass sauber gemacht wird. Es ist doch wichtig, dass die Stühle gestellt sind. Es ist doch wichtig, dass die Gardinen gemacht sind. Es ist wichtig, dass die Lieder rausgesucht sind, dass die Musik geübt wird. Heute Abend, es ist wichtig, dass Leute in der Küche waren und genau wie die Martha gekocht haben. Sonst könnten wir nachher nichts essen. Wir können doch nicht den ganzen Tag Bibel lesen und beten. Dann würden die Leute sagen, es gibt heute Abend nichts zu essen. Wir haben nämlich in der Küche Bibel gelesen und wir haben gebetet. Was ist denn daran so falsch, dass man Arbeit hat? Ich glaube, das ist eine ganz falsche Fährte. Jesus tadelt nämlich nicht, dass Martha fleißig ist, sondern Jesus tadelt, und das glaube ich, kommen wir jetzt in den Kern der Geschichte, ihre geistliche Haltung. Da ist der Wurm drin. Denn Martha, von der gesagt wird, sie nahm Jesus auf in ihr Haus, sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen. So wie wir sagen, ich habe doch Jesus in mein Leben aufgenommen, bei der Evangelisation so und so. Aber sie bleibt die Herrin im Haus. Jesus hat in ihrem Haus gar nichts zu sagen. Jesus bleibt weiter der Gast. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Ein Gast hat nichts zu bestimmen im Haus. Martha ist die Herrin im Haus. Und das zeigt sich hier in der Geschichte ja ganz deutlich, dass nämlich Martha Jesus Befehle erteilt. Sie ärgert sich scheinbar, also ich habe den Eindruck, dass sie sich weniger über die Maria ärgert, dass die da sitzt, anstatt mitzuhelfen, sondern ich habe den Eindruck, dass sie sich vielmehr über Jesus ärgert. Jesus müsste ihrer Meinung nach der Maria jetzt mal ordentlich die Meinung sagen. Also sie sagt Herr. Übrigens, sie nennt ihn Herr, ja, Kyrios. Herr, fragst du nicht danach, dass meine Schwester allein, mich allein arbeiten lässt? Und jetzt gibt sie einen Befehl, sage ihr doch. Du musst ihr jetzt das Bescheid sagen, dass sie mir helfen soll. Also das heißt, sie erteilt Jesus Befehle. Ich habe jetzt, ja, dieses habe ich ja am Anfang erzählt, diesen LKW-Führerschein gemacht. Und da ist mir bei der Fahrstunde die Idee gekommen, dass es so eigentlich mit Jesus ist, wie mit dem Fahrschüler und dem Fahrlehrer. Ich glaube nicht, dass wir Jesus unsere Steuer abgeben sollen. Der verlangt von uns schon noch, dass wir selber unser Leben lenken. Denn wenn man sagt, gib Jesus das Steuer deines Lebens, ich habe den Verdacht, dass das auch schnell so ein bisschen in die Passivhaltung, Jesus macht das alles schon. Ich kenne Leute, die ruhen sich auch darauf aus. Nein, nein, Jesus will schon, dass wir unser Leben auch in die Hand nehmen, dass wir Entscheidungen treffen und sie auch verantworten. Aber nebendran sitzt der Fahrlehrer. Und das ist die Situation Jesus und seine Jünger. Der Fahrlehrer, der sagt, da vorne fährst du rechts, und dann fährst du rechts, dann sagt er die zweite links, dann fährst du links, im Kreisel die dritte Ausfahrt raus, dann fährst du die dritte Ausfahrt raus. Und ich sage euch was Schönes, es gibt auch viele Stellen, wo der Fahrlehrer sagt, da vorne kannst du einfach mal fahren, wo du willst. Nur also in die Sackgassen darfst du nicht, oder in die Einbahnstraßen darfst du nicht verkehrt rum, aber du darfst fahren, wo du willst. So ist Jesus auch. In vielen Situationen sagt Jesus, kannst jetzt einfach mal entscheiden, mach du das jetzt mal. Ich lasse dir die Wahl. Dann gibt es aber auch Stellen, wo Jesus sagt, da vorne wird rechts gefahren. Es gibt beides, ja. Und da kannst du nicht sagen, ja, du hast gerade gesagt, du sollst rechts fahren, aber ich fahre links. Da vorne fährst du geradeaus, ja, und dann fährst du einfach rechts. Dann würde der Fahrlehrer in der Sprache der Bibel wahrscheinlich sagen, was nennst du mich Fahrlehrer und tust nicht, was ich dir sage. Martha nennt Jesus Herrn, und im Lukas-Evangelium ist das Wort überliefert, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Ihr könnt auch zu Martha sagen, was nennst du mich Herr und bist die Herrin in deinem Hause. Erteilst mir einfach Befehle, was ich machen soll. Man könnte auch so sagen mit Paulus, Martha ist eine Christin, die ist gläubig, die lebt aber nach dem Fleisch. Und Maria lebt nach dem Geist. Und deshalb spricht Jesus Martha auch so intensiv an. Martha, Martha, in Vers 41. Siehst du, ich habe irgendwann ein Diplom gemacht, da gibt es irgendeinen Fachausdruck dafür, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber das ist auch egal. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass mein Professor das erklärt hat, dass wenn in der Bibel ein Name doppelt gesprochen wird oder wenn irgendwas doppelt oder mehrmals hintereinander gesagt wird, dass das nicht Zufall ist, sondern dass das eine unglaubliche Verstärkung ist. Martha, Martha. Und da ist mir gleich eingefallen, wo in der Apostelgeschichte genau dasselbe passiert mit einem jungen Mann namens Saulus, der auch auf eine völlig falsche Spur war. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also Jesus redet hier zweimal den Namen an, um etwas ganz Wichtiges zu unterstreichen. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Man könnte auch so übersetzen, moderne Übersetzung, Martha, Martha, du bist Burnout gefährdet. Du klappst irgendwann zusammen. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Sie hört die Worte Jesu. Dann stelle ich mir vor, was hat die Maria denn so gehört? Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen und will euch Ruhe geben für eure Seelen. Maria hat die Worte Jesu gehört. Du bist wertgeachtet in meinen Augen. Maria hat auch die Tora gehört, die Weisungen Jesu. Also das ist das, was Jesus hier hervorhebt. Martha macht weiter, was sie will im Haus und gibt Befehle. Und Maria hört auf die Worte Jesu. Darum geht es in der Geschichte. Nicht, ob es wichtig ist, dass man auch kocht, natürlich. Und jetzt der dritte Punkt und letzte, und dann hoffe ich, dass ich noch in der Zeit bin. Was hat das mit uns zu tun heute? Zunächst mal glaube ich nicht, dass dagegen zu sagen ist, dass man auch mal zeitweise in die Stille geht. Ich beginne meinen Tag mit der sogenannten stillen Zeit. Ich fände es schrecklich, den Tag mit den Nachrichten zu beginnen. Dann hättest du Donald Trump morgens, wenn du aufwachst. Ich hätte das nicht gerne. Ich möchte, wenn ich morgens das Erste, was ich lese, ein Bibelwort, ich lese die Losungen und einen Bibelabschnitt. Und dann kann man auch die Nachrichten hören. Ich habe auch nichts gegen stille Tage, dass man einmal rausgeht aus dem Getriebe und fragt. Übrigens auch viele Klöster öffnen ja mittlerweile die Tore, auch für Manager, da kommen alle möglichen Leute hin, um einfach mal eine Woche in die Ruhe zu gehen. Ich glaube nicht, dass das Geringste dagegen zu sagen ist. Jesus ist ja selbst zeitweise, gerade als der Ansturm sehr groß wurde, ist Jesus immer wieder in die Stille, in die Wüste gegangen. Hat sich zurückgezogen. Aber was wichtiger ist, als sich zurückziehen, ist die Maria-Haltung mitten im Alltag leben. Ich weiß nicht, wer von euch die Fackelträger kennt. Das hat mich sehr, Gott sei Dank, sehr geprägt. Da ging es immer um Christus in uns. Und vielleicht kannten einige noch den Bernhard Rebsch aus der Klostermühle. Der war ein bisschen, ja gut, er hat einen schweren Unfall gehabt. Ich fand ihn immer ein bisschen unheimlich, also die ganze Art. Aber vor allen Dingen, weil er auch sehr schroff sein konnte. Und einmal waren wir zu Gast in der Klostermühle und dann war auch der Bernhard Rebsch und dann fragte er, warum seid ihr hierher gekommen? Und dann guckt er mich so an und fragt, warum bist du da hergekommen? Ich war damals noch 18 oder 19. Und dann habe ich das Falsche gesagt. Ich habe gesagt, ich bin hierher gekommen, um aufzutanken. Und da hat er gesagt, du bist doch kein Auto. Und die Klostermühle ist keine Tankstelle. Und dann hat er uns klar gemacht, und das habe ich nie vergessen, es geht nicht darum, dass wir auftanken wie ein Auto, sondern dass wir ständig in der Gegenwart Jesu leben. Und so ist es doch, wir brauchen doch die Nähe Jesu eigentlich weniger in Zeiten, wo wir uns zurückziehen und alles ruhig ist. Also ich brauche die Nähe Jesu, wenn es hektisch um mich herum wird, wenn ich gerade in so einer Situation wie die Martha bin. Bei einem Feuerwehreinsatz zum Beispiel, da gehen bei mir alle Stress. Das ist also das, wenn jemand sagt, Feuerwehr ist Bier trinken und feiern, das stimmt einfach nicht. Zumindest bei uns in der Großstadt kann man das nicht. Wir trinken keinen Alkohol zum Beispiel, gar nicht, auch nicht auf unseren Veranstaltungen. Und bei den Einsätzen, also bei mir geht das Adrenalin hoch und man ist voll angespannt. Neulich waren Personenrettungen, da wurden dann die Tiere wie so nasse Säcke rausgetragen. Und dann ist es doch schön, wenn jemand da ist, der dann beten kann während der Arbeit. Und sagen, Herr, gib, dass keine Personen zu Schaden kommen. Gib, dass die Tiere irgendwie gut rauskommen. Und dann macht man dabei aber seine Arbeit. Und ich merke auf einmal, wie ich selber ruhig werde dabei. Und das Adrenalin wieder, der Blutdruck wieder nach unten geht. Oder auf der Arbeit. wenn wir in stressigen Situationen sind oder vielleicht selbst in der Lage sind, andere Stress zu bereiten, wenn man merkt, dass die Wut hochkocht und man irgendjemand anschnauzen will, und dann bete ich, Herr, mach mich doch jetzt ruhig. Es sind so viele Sachen, vielleicht können es auch Krankheiten sein. Ich habe von jemandem gehört, der schwer erkrankt ist, dass er solche Angst hatte vor der Operation. Auch in der anderen Gemeinde hat er das erzählt. Eine richtige panische Angst bekommen hat zu sterben. Und dann sagte er, als es dann losging, hat er bezeugt, dass er eine wunderbare Ruhe verspürt hat und ein Getragensein in den Händen des Vaters. Das ist, glaube ich, das, was Jesus uns hier mitgeben will. Mitten im Alltag, gerade wenn du unter Druck bist, wenn der Blutdruck hochgeht, wenn der Stress steigt, wie Maria zu den Füßen Jesus sitzen, während du arbeitest, und auf seine Worte hören. Das ist es, worum es hier geht. Und ich glaube, dass das etwas ganz Wichtiges ist. Wir sind keine Autos. Vielleicht, wenn man bei der Technik bleibt, könnte man sagen, dann eher wie eine Straßenbahn, wo der Stromabnehmer ständig oben in Verbindung mit dem Stromkabel ist. So ist es mit Jesus. Und dann können wir die Erfahrung machen, dass Jesus uns hilft. Ich habe einen Vers gefunden, mit dem ich auch gleich schließen will. Da ist vom Stephanus die Rede. Der sah den Himmel offen, nicht in der stillen Zeit. Der war auch nicht auf einer geistlichen Rüstfreizeit, als er Jesus zur Rechten des Vaters gesehen hat. Der war mitten in einer Steinigung. Und ich glaube, das ist alles, was ich vorhin sagte, eher noch Kleinigkeiten dagegen. Er war in höchstem Stress. Man war gerade dabei, ihn brutal zu töten. Und in dieser Situation sieht er den Himmel offen und Jesus stehen zur Rechten des Vaters. Und da gibt es einen alten Vers. Schenk gleich Stephanus uns Frieden mitten in der Angst der Welt. Wenn das Los, das uns beschieden, in den schweren Kampf uns stellt, was auch immer das jetzt bei dir sein mag. Und jetzt gibt es einen wunderbaren Vers. In dem rasenden Getümmel schenk uns Glaubensheiterkeit. Das habe ich mir mal aufgeschrieben. In dem rasenden Getümmel schenk uns Glaubensheiterkeit. Öffne in der Todesnot den Himmel, zeig uns Jesu Herrlichkeit. Und dieses gute Erbteil, Maria hat das gute Erbteil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Und das ist eigentlich eine wunderbare Botschaft. Wir werden alles irgendwann mal aus den Händen geben. Unsere Titel, unsere Tätigkeiten. Irgendwann ist mal Schluss. Irgendwann ist Schluss mit der Feuerwehr, irgendwann ist Schluss mit der Schule, irgendwann ist auch mal Schluss mit dem Predigen, irgendwann ist es mal Schluss mit diesem und mit jenem. Aber mit einem ist es nie Schluss, nämlich die Gemeinschaft mit Jesus. Die soll niemand von ihr nehmen. Auch der Tod wird uns nicht aus der Gemeinschaft mit Jesu reißen. Im Gegenteil, er wird uns in die vollkommene Gemeinschaft mit ihm bringen. Und ich will schließen mit einem Vers aus 5. Mose 33, Vers 3. Da segnet der sterbende Mose das Volk. Und dann steht hier geschrieben in Kapitel 33, Vers 3. Dies ist der Segen, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Israeliten vor seinem Tode segnete. Wie hat er sein Volk so lieb? Alle Heiligen sind in deiner Hand. Sie werden sich setzen zu deinen Füßen und sie werden lernen von deinen Worten. Amen.